ARD.
HR Info Kultur
mit Juliane Ort. Wälder gehören zu unserer DNA, gerade in Hessen. Gemessen an der Fläche das waldreichste Bundesland. Wälder, sie sind so vieles. Natur, Sehnsuchtsort, Wirtschaftsraum, Kulturgut und Retter wie auch Opfer im Klimawandel. Wälder liefern uns nicht nur Rohstoffe und Nahrung, sondern auch Futter für unsere Fantasie und Kreativität. Gleichzeitig sind die Wälder bedroht. Sie leiden unter Klimawandel, Käfern und dem Flächenbedarf der Menschen. Unsere Wälder könnten in Zukunft anders aussehen, als wir sie kennen. Nur wie? Gleich drei Museen machen sich auf ganz unterschiedliche Weise Gedanken darüber und versuchen Antworten zu finden. Der Gesang der Nachtigall hat schon viele Künstler und Künstlerinnen inspiriert. Auch den Folksänger Sam Lee. Seine akustische Arbeit ist Teil der Ausstellung Wälder, von der Romantik in die Zukunft, die sich auf drei Museen erstreckt. Mit dabei sind das Deutsche Romantikmuseum und das Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt. Außerdem das Museum Sinclair House in Bad Homburg. Den initiierenden Gedanken dazu hatte Anne Bohnenkamp, Direktorin des Deutschen Romantikmuseums.
Das eine ist, dass ich jemand bin, der die Natur liebt, am liebsten in der Natur ist und offen gesagt lieber in der Natur als in irgendwelchen Museen. Das darf ich gar nicht laut sagen. Und das andere ist natürlich die Sorge um den Zustand unserer Natur. Und das ist etwas, was mich umtreibt, seitdem ich als Schülerin in den 70er Jahren den ersten Smogalarm in Nordrhein-Westfalen erlebt habe. Und das heißt, die Dringlichkeit, dass wir unser Leben ändern müssen, hat mich immer schon begleitet.
Aus dem Thema Natur wurde das Thema Wälder und eine gemeinsame Aktion. Insgesamt 13 Kapitel haben die Macherinnen der Ausstellung entworfen, die sich auf die drei Häuser aufteilen, mit jeweiligen Schwerpunkten. Das Romantikmuseum nimmt mehr die kunsthistorischen Aspekte in den Blick. Bei Senckenberg geht es eher um die Wissenschaft und im Sinclair-Haus um die Kunst, grob gesagt. Denn letztlich fließen alle Aspekte in die jeweiligen Ausstellungen ein. Alle verbindet die Begeisterung für Wälder und die erlebbare Natur. Aber vor allem auch die Sorge um die Gefährdung dieser für uns so wichtigen Ökosysteme. Und diese Sorge teilen die Menschen im 21. Jahrhundert mit den Romantikern, die den Wald entdecken als Sehnsuchtsort und Inspirationsquelle, die ihn besingen und betexten, aber eben auch feststellen, dass dieser Wald geschützt werden muss. Das Romantikmuseum arbeitet das Naturverständnis und die Bedeutung des Waldes für Künstlerinnen und Wissenschaftler der Romantik besonders heraus.
Die Entdeckung des Waldes als eines Ortes, der nicht nur nützlich und lehrreich ist, sondern der stimmungsvoll ist, der eine Atmosphäre hat, die ist für die Romantik ganz wesentlich. Und gleichzeitig, und das macht jetzt unsere Ausstellung schön klar, ist eben die Zeit der Romantik schon eine Zeit imminenten Waldverlustes. Es ist nicht etwa so, dass die Romantiker durch die wunderbaren idyllischen Wälder streifen, sondern sie erleben den Rückgang, die Zerstörung von Wäldern und sehnen sich nach den intakten Wäldern. Und gleichzeitig hat der Wald als Thema eine inhärente Ambivalenz. Der Wald ist immer auch etwas Unheimliches, das andere, das, was der Mensch nicht beherrscht. Da spielt eine große Rolle in allen Märchen, der Wald als der Ort, in dem man sich verläuft, wo man nicht wieder rauskommt. Der Wald als das Bedrohliche, das haben wir in unserer Ausstellung mit dem blonden Egbert in dieser Ambivalenz inszeniert. Gleichzeitig ist der Wald aber der Ort, wo der Mensch zu sich selber findet. Dieses Stichwort von der Waldeinsamkeit wird von Ludwig Tieck entwickelt als ein Konzept, was tatsächlich sozusagen der Mensch, wo er ganz bei sich selber ist, ist am besten in der Waldeinsamkeit. Da ist er nämlich entfernt von den entfremdenden Bedingungen der Gesellschaft, des lauten Getriebes der Welt. Das ist sozusagen der idyllische Ort per excellence und aber eben auch der unheimliche Ort. Und diese Spannung hat seit jeher die romantischen Künstler fasziniert und zu literarischen, musikalischen und bildkünstlerischen Bearbeitungen angeregt. Gleichzeitig ist für uns eben auch interessant, und das versuchen wir ja auch in unserer Dauerausstellung schon deutlich zu machen, dass viele von diesen romantischen Künstlern auch naturforschend unterwegs waren. Zum Teil professionell, die waren Physiker oder Bergingenieure, aber zum Teil auch als Künstler interessiert an genauen Beschreibungen der Natur. Und das spielt hier in unserer Ausstellung auch eine wesentliche Rolle, dass wir versuchen auch die Augen dafür zu öffnen, wie viel Schönheit gerade in den Details auch, in den kleinen Formationen des Waldes stecken. Also nicht nur die globalen Ansichten, sondern wirklich die Flechte und Moosen und die bis hin zu den Fraßspuren der Borkenkäfer, die unglaublich schöne Ergebnisse zeitigen, wenn man es unter dem ästhetischen Gesichtspunkt betrachtet.
Die Ästhetik und die Sinnlichkeit, die die Romantik im Wald entdeckt, wird auch in der Ausstellung transportiert. Es zwitschert und raschelt an allen Ecken. Kleine Lauschinseln laden dazu ein, sich entführen zu lassen oder sich mit Musik und Texten der Romantiker gedanklich ins Dickicht zu begeben. Ein bisschen mutet der ganze Ausstellungsraum wie ein Wald an, in dem man sich um die Exponate herumschlängelt und auf Entdeckungsreise gehen kann. Zu entdecken gibt es beispielsweise die Anfänge der Forstwirtschaft, die auch in die Zeit der Romantik fällt und sich im 18. Jahrhundert an den Universitäten etabliert. Kuratorin Nicola Lepp.
Es etabliert sich damit auch eine Forstwissenschaft, die stärker vereinheitlicht wird, kann man auch sagen, und die das Ziel verfolgt, die Erträge der Wälder zu steigern, beziehungsweise die Wälder überhaupt wieder aufzuforsten, denn die Wälder sind in der Zeit in einem sehr schlechten Zustand. Und Heinrich von Kotter, einer der Forstklassiker, der sagt eben so ganz lakonisch, naja, früher hatten wir Forste und keine Wissenschaft und jetzt haben wir keine Forste mehr und jetzt brauchen wir die Wissenschaft. So. Und dann startet eigentlich die Forstwissenschaft, die Forstwirtschaft auch neu aufzustellen und dann geht es wirklich darum, den Wald wieder aufzuforsten und auch die Erträge im Wald zu steigern. Und damals war ganz wichtig, diese Forste überhaupt berechenbar zu machen. Das heißt, auszufinden, wie viel Holz kriege ich denn jetzt eigentlich aus meinem Wald überhaupt raus. Man muss auch sagen, dass die frühe Forstwirtschaft, also Anfang des 19. Jahrhunderts, noch sehr stark nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit geforstet hat. Das ist ja ein Prinzip, was aus der Forstwissenschaft kommt, so um 1700. Und dieses Prinzip der Nachhaltigkeit verlassen wird eigentlich erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann kommt ein Forstwirtschaftler, Wissenschaftler, Max Robert Pressler, der die Bodenreinertragslehre begründet und der sagt, wir müssen Rendite daraus holen. Wir müssen mindestens 3% Rendite machen. Und dann fängt das an zu kippen. Das hat natürlich überhaupt mit der Gesamtsituation Industrialisierung zu tun und auch damit, dass die Kohle sozusagen als neues Energiemodell das Holz langsam auch verdrängt oder die Notwendigkeit der Hölzer auch verdrängt.
Die Gefährdung des Waldes zieht sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung, durch Übernutzung, durch Klimaschäden, durch Flächenverbrauch. Und damit stellt sich auch die Frage nach den Rechten der Wälder. Die Romantiker haben den Wald vom Objekt zum Subjekt erhoben. Müsste er dann nicht auch eigene Rechte haben? Anne Bohnenkamp.
Also das Nachdenken über den Wald als ein Wesen, will ich mal sagen, eigenen Rechts, das ist eine romantische Perspektive. Und diese Wahrnehmung der Natur und in diesem Fall des Waldes als eines gleichberechtigten Gegenübers. Das ist eine Idee, die heute tatsächlich an verschiedenen Stellen der Erde dazu geführt hat, dass es Initiativen gibt, die Rechte der Natur in die Verfassungen aufzunehmen.
Und natürlich Initiativen, die den Wald schützen wollen, indem sie ihn besetzen, um ihn vor Abholzung zu bewahren. Beispiele von Waldcamps von Stadtbahn West über Hambacher Forst bis zum Fechenheimer Wald sind in allen drei Museen zu finden. Und in der Musik.
Wir wollen den Tieren bald singen. Wir wollen den Tieren bald singen.
Jedes Tier im Wald singt eine andere Melodie. Und zusammen singen sie eine Biophonie. Manche Töne hört man laut und sie klingen ganz lang. Manche Töne sind eher leise, aber auch Teil vom Klang. Die Frösche quaken. Die Grillen zirpen. Krr, 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 krr. Die Affen kreischen. Die Vögel zwitschern. Eine Straßenbaufirma schmiedet einen teuren Plan. Durch den Wald sollen bald die Autos auf einer Autobahn fahren. Denn die Leute wollen noch schneller von A nach B. Und der Straßenbauamt findet diesen Plan okay. Man will alle Bäume fällen. Wir müssen uns dagegen stellen. Der Plan ist, alles platt zu machen. Die Tiere haben nichts zu lachen. Denn wenn man den Tieren ihren Lebensraum klaut und die Bäume abholzt und nur Straßen baut, dann werden sie still. Und die Frage ist, wer das eigentlich will. Denn wir wollen die Tiere im Wald immer singen hören. Wir wollen die Tiere im Wald singen hören. Wir wollen die Tiere singen hören. Wir wollen nicht, dass Leute ihren Wald zerstören.
Die Aline Cohn Band mit Tiere im Wald. Aline Cohn ging es bei diesem Lied um den Hambacher Forst. Aber, so sagt sie es selbst, der Text ist offen für Waldstücke überall. Bei Tieren im Wald ist man schnell bei den Vögeln und damit bei den Schaukästen mit ausgestopften Vögeln des Naturmuseums Senckenberg, begleitet von den Stimmen der Waldbewohner. Ein bisschen müssen sich die Besucher und Besucherinnen hier ihren Weg bahnen, denn das Wälderthema ist in die bestehende Ausstellung eingebettet. Das Senckenberg Naturmuseum hat seine Wurzeln ebenfalls in der Zeit der Romantik. Nicht nur deshalb ist Frankfurt für Direktorin Brigitte Franzen genau der richtige Ort für das Thema.
Genau, Frankfurt ist die einzige Stadt der Welt, soweit wir wissen, die den Wald mit einem eigenen Feiertag würdigt. Und zwar nicht erst seit vorgestern, sondern seit dem 14. Jahrhundert schon. Der Wäldchestag, die Zuhörerinnen werden es wahrscheinlich kennen und sich erinnern, um Pfingsten herum. Ein eigener Tag, wo man quasi berufen ist, in den Wald zu gehen. Und Frankfurt hat auch noch eine andere starke Wälderbeziehung, ist nämlich eine der Städte in Europa, die am meisten Stadtwald haben.
Diese Tradition verpflichtet vielleicht auch ein bisschen, Ideen zu entwickeln, wie die Wälder auch in Zukunft geschützt werden können, beziehungsweise wie die Wälder der Zukunft aussehen. Dazu wird es im Rahmen der Wälderausstellung auch ein Kolloquium geben, wo sich Menschen aus Wissenschaft, Kunst und Forst austauschen. Im Senckenberg Naturmuseum zeigt sich das Interdisziplinäre schon jetzt, zum Beispiel an einer Vielzahl unterschiedlicher Videos. Sie erinnern an die 7000 Eichen von Josef Beuys bei der Documenta in Kassel, die eine Stadtverwaldung statt Verwaltung einläuten sollten. Eine Videodokumentation stellt eine indigene Universität in Kolumbien vor und eine eigens ausgearbeitete Performance der Dresden Frankfurt Dance Company, die auch regelmäßig live im Senckenberg Museum zu sehen ist. Die digitale Simulation Katharsis des Künstlers Jakob Steensen erschafft einen Urwald, der ohne menschlichen Einfluss lebt. Brigitte Franzen.
Katharsis von 2019, wo man auf der Grundlage von wissenschaftlichen Daten einem Wald beim Entstehen zuschauen kann, vom Boden bis zu den Baumspitzen. Aber auch ein eigenartiges Gefühl fast der Bedrohung so ein bisschen entsteht. Denn man hört zwar Tiere und andere Lebewesen, aber man sieht sie nicht. Also welche Art von Reinigung wird da angesprochen? Sprechen wir da schon von einer Postnatur, von einer Natur nach der Natur?
Auch das eine mögliche künstlerische Antwort auf die Frage nach der Zukunft des Waldes. Die sinnlich-künstlerische Perspektive auf die Wälder wird im Museum Sinclair House in Bad Homburg vertieft. Die Künstlerin Marielle Neudecker hat hier in einer Art Aquarium ein dreidimensionales Waldstillleben geschaffen. Von hinten angeleuchtete Baumattrappen vermitteln einen täuschend echten Eindruck eines vom Sonnenlicht durchfluteten Dickichts, in dem Tautropfen funkeln und Nebel den Waldboden überzieht. Genau die richtige Stimmung für ein Gespräch mit Direktorin Katrin Meyer über Wälder und was Künstler und Künstlerinnen heute und in der Romantik darüber vermitteln.
Mit der Romantik wird der Wald wunderbar. Also er wird zu einem Ort, der nicht mehr von Räubern durchdrungen ist. Also ist natürlich vielleicht schon noch, aber er wird vor allen Dingen zu einem Ort, den man aufsucht, weil man in ihm etwas findet, was man sonst eigentlich nirgendwo finden kann. Nämlich die Natur als Du, als Gegenüber. Also das ist das Zweite, was sich wichtig in der Romantik ändert. Es wird von einem, man kommt von einem instrumentellen Blick auf die Natur eigentlich zu einem Blick, der Natur als etwas Adressierbares, als ein Gegenüber begreift. Und damit sind zahlreiche Implikationen, zahlreiche Fragen verbunden, die auch Künstlerinnen und Künstler heute noch beschäftigen. Und ganz zentral eben damit die Frage, wie gehen wir mit so einer Natur um, die eigentlich ein Gegenüber ist, die nicht mehr etwas ist, was wir ausbeuten und beherrschen können, sondern die uns wirklich gegenübersteht und die auch zurückschaut sozusagen.
Ja, und die auch zurückkommuniziert. Also das ist ja auch eine Frage, die die Ausstellung stellt. Wie kommuniziert der Wald mit uns und umgekehrt? Und das ist auch in einer interessanten Form wiedergegeben. Es gibt ein Waldparfum.
Genau, also diese Frage der Kommunikation steckt auch schon in den Texten von Bettina von Arnim, die wir hier in der Ausstellung haben, wo Bettina von Arnim sich eigentlich literarisch einschreibt in den Wald und sagt, sie fühlt den Saft der Bäume quasi in ihrem Blut aufsteigen. Also so eine ganz enge Verknüpfung und sie schreibt auch über den Atem, wie der Atem, der Duft uns mit der Natur eigentlich verbindet. Und die Künstlerin Agnes Meyer-Brandes hat das Ganze zeitgenössisch aufgegriffen, nämlich durch zeitgenössische Forschungsergebnisse, die sich mit flüchtigen organischen Teilchen, sogenannten VOCs, Volatile Organic Compounds, beschäftigen. Das, was das Kommunikationssystem der Bäume ist. Also Bäume kommunizieren chemisch über Duftmoleküle unter anderem und die kann man quasi durch Gasproben synthetisieren, kann man analysieren, kann man erkennen, kann man darstellen. Und das hat sie getan, das ist der erste Schritt. Und der zweite ist dann mit einem Parfümeur zusammen, diese verschiedenen Duftmoleküle neu zu verpacken, neu zu gießen in ein Parfum, was dann hier in der Ausstellung benutzbar ist. Man kann dann in der Ausstellung die Düfte von zwei bestimmten Baumindividuen, einer Himalaya-Zeder und einem persischen Eisenholzbaum, auftragen und dann zum Beispiel zu der Linde bei uns im Hof gehen oder in den Wald. Und das ist genau dann das Gedankenexperiment. Vielleicht nehmen die Bäume dann einen als Baum wahr oder zumindest auf irgendwie einem anderen Level, als dass das so im menschlichen, mit unserem menschlichen Geruch sonst so stattfinden würde. Und das ist eigentlich dieses interessante Gedankenexperiment, was da drin steckt. Wie können wir uns eigentlich diese Natur vorstellen? Wie können wir uns begreiflich machen, auch mit Hilfe der Wissenschaft, wie Kommunikation stattfindet und wie können wir uns vielleicht in diese Kommunikation einklinken. Aber darin steckt eben auch dieser Gedanke, wir haben da mit dem Baum kein Objekt, wir haben ein Du, wir haben ein Gegenüber.
Haben Sie es schon ausprobiert? Sind Sie schon mit dem Baumparfum zum Baum gegangen und haben mal guten Tag gesagt?
Ja, schon mehrmals. Und es ist eigentlich auf jeden Fall immer ein Moment der Bewusstwerdung. Also allein das, egal was dann beim Baum oder sonst wie passiert, aber in diesem Moment ist man halt mal kurz anwesend mit diesem Baum. Und das ist eigentlich ja wiederum auch schon etwas, was sehr bedeutsam ist für unser Verhältnis zum Wald und was auch in der Romantik ganz stark praktiziert wurde, rauszugehen, da zu sein, zu lauschen, wahrzunehmen, sich vielleicht zu öffnen für das, was da ist, für das, was das andere eben ist, was nicht menschlich ist und was irgendwie vielleicht auch zu uns spricht und was man wahrnehmen kann.
Da sind wir jetzt wieder bei der Romantik und in der Romantik, das lernt man auch hier in der Ausstellung, geht es auch darum, überhaupt mal eine neue Begrifflichkeit zu finden für das, was dann eben abgebildet wird, indem zum Beispiel ein Wald gezeichnet oder gemalt wird.
Ja, also vorher gab es eher so idealisierte Landschaften. Da war es relativ egal auf den Bildern, ob das jetzt Landschaften sind, die so in der Wirklichkeit existieren könnten. Und das ändert sich mit der Romantik. Es war damals auch eine Zeit, in der die Naturkunde, also die Wissenschaften, noch nicht so ausdifferenziert waren. Das begann in der Romantik, sondern es gab einfach ganz viele auch Amateurwissenschaftler, die rausgegangen sind, die geschaut, gefunden, bestimmt, Floren angelegt haben, also Pflanzen gesammelt und getrocknet haben und so weiter. Und darunter eben auch die Romantiker, die rausgegangen sind, um zu zeichnen, die wirklich vor Ort gezeichnet, teils auch Ölskizzen gemacht haben, also auch mit Öl gemalt haben, aber wo es wirklich darum ging zu verstehen, wie sind diese Landschaften, wie sind diese Wälder in ihren Einzelheiten beschaffen. Die Wälder, die wir dann sehen, sind keine Zustandsbeschreibungen. Das sind dann wiederum Wälder, die in den Ateliers neu komponiert werden. Denn auch die Wälder der Romantik waren in keinem guten Zustand. Das waren Wälder, es herrschte Holzzeit, es war noch vor der Kohle. Es fing damals an, dass die Kohle auch gehoben und benutzt wurde. Und alles fürs Heizen, fürs den Bergbau, für alle Tätigkeiten, die irgendwie Energie erforderten, brauchte man Holz. Und das hatte eben zur Folge, dass die Wälder sehr stark betroffen waren. Und die Bilder der Romantik reagieren eigentlich auch auf genau diesen schlechten Waldzustand, indem sie eigentlich auch vor Augen führen, wie schön es sein könnte. Und das ist auch ein Punkt unserer Ausstellung, dass wir eigentlich diese Schönheit des Waldes und diese Sehnsucht, also diesen Blick, quasi diese innere Bedeutung des Waldes sehr stark machen wollen, weil wir glauben, dass darin eine große Kraft liegt, die Natur eben mit aus poetischer Sicht quasi zu betrachten, also in ihrer Schönheit wahrzunehmen, weil das vielleicht auch nochmal ihren Wert für uns mal ganz klar macht.
Und dafür wurde dann auch ein eigenes Wort kreiert, nämlich das Wort Erdleben. Was beschreibt das genau?
Ja, die Erdlebenbilder oder die Erdlebenbildkunst, das ist ein etwas sperriger Begriff aus heutiger Sicht, der von dem Dresdner Arzt und Maler Karl Gustav Karus geprägt wurde, weil er gesagt hat, Landschaft greift für diese Darstellung zu kurz. Landschaft ist zu handwerklich. Bei den Bildern ging es um mehr. Es ging darum, wirklich dieses Leben der Erde in den Blick zu bekommen. Und zum Leben der Erde gehört es eben, zu verstehen, wie zum Beispiel Wolken sich aufbauen, Felsen, Felsformationen zu betrachten, Moose, Bäume, Flechten, das alles wirklich wahrzunehmen, zu sehen und zu verstehen, wie es zusammenspielt. Und das ist letztendlich das, eigentlich analog zum Menschenleben, das Leben, eine Lebensäußerung der Erde.
Wenn man jetzt begonnen hat und was wir heute, glaube ich, auch noch tun, oder wenn man jetzt eben den Wald als Subjekt sieht, als ein Gegenüber, als etwas, was eben auch geschützt werden muss, dann sind wir halt natürlich auch an dem Punkt, dass der Wald ja auch bedroht wird. Und auch das ist Teil dieser Ausstellung. Wie schlägt sich das nieder?
Im Museum Sinclair-Haus schauen wir dabei vor allen Dingen auf das Feuer. Waldbrände gehören immer mehr leider zur Realität, gerade in den Sommern. Wir haben hier zwei künstlerische Positionen, die sich auf unterschiedliche Weisen mit diesen Ereignissen auseinandersetzen. Das eine ist Julius von Bismarck, der in Waldbrandgebiete in Deutschland, Schweden und Kalifornien gefahren ist und dort eigentlich erstmal ganz ergebnisoffen sich diese Brände vor Ort angeguckt hat und dann daraus Fotografien und auch Videos, wir zeigen hier Fotografien, gemacht hat, die Brände nicht unverfälscht zeigen, sondern verfremdet und zwar so, dass er sie axial spiegelt. Und dadurch entstehen Bilder, die schon den Brand natürlich zeigen, die aber auch erinnern an Rorschach-Testbilder, also an psychologische Tests und damit eigentlich dazu ja, einladen oder vielleicht auch diese Dimension enthalten, zu fragen, was dieser Schmerz, den, glaube ich, auch Waldbrände zu sehen, ist immer ein Schock, ist immer ein visueller Schock, ist sowohl faszinierend, weil die Zerstörungskraft der Flammen, glaube ich, auch was ganz Archaisches ist, was irgendwie auch so eine Kraft hat, auch eine visuelle Kraft, aber gleichzeitig natürlich auch eine große Traurigkeit und Bestürztheit auslöst, weil man weiß, da ist einfach erstmal nichts mehr. Und das ist die andere künstlerische Position, Thomas Wrede, der in Waldbrandgebieten in Brandenburg fotografiert hat, nach den Bränden. Und zwar zum Beispiel in einem Gebiet 3 Monate nach einem Brand, wo man schon sieht, also wo man diese Gleichzeitigkeit hat von verkohlten Baumstämmen, aber auch schon das Leben sieht, was nachkommt. Also wieder die Krautschicht, aus der dann die Birken wachsen, die dann wiederum sterben und den Humus aufbauen. Wo man eigentlich sieht, wenn das gelassen wird, da ist einfach noch diese Kraft, das baut sich wieder auf. Und dazu quasi, das ist dann diese schöne Vernetzung der Häuser, gibt es im Senckenberg-Museum ausführlichere Forschungsergebnisse zu diesem Forschungsprojekt, was dort genau auf diesen Flächen stattfindet, die Thomas Wrede fotografiert hat, nämlich zum Projekt Pyrophob, wo geschaut wird, wie Wälder zukünftig feuerabweisend, also resistent, resilient gegen Brände gemacht werden können.
Waldbrände, das ist so eine Gefährdung von Wäldern. Eine ganz andere Gefährdung ist eben die Dürre. Und auch das findet sich hier in der Ausstellung wieder. Und da zeigt sich eben auch die Ausrichtung des Sinclair-Hauses als eine Vernetzung von Kunst und Wissenschaft. Wie wird das künstlerisch dargestellt?
Ja, da haben wir die Arbeit Atmospheric Forest von dem Künstlerduo Rasa Smiete und Raite Smiets. Das ist eine Datenvisualisierung. Und zwar sehen wir im Prinzip ein Video auf 2 Leinwänden, die einander so über Eck gegenüberstehen und stehen so mittendrin in diesen Pünktchenwolken. Und die Künstler haben damit Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt im Schweizer Fünwald visualisiert für uns. Und zwar untersuchen dort WissenschaftlerInnen schon seit über 20 Jahren, wie sich zunehmende Trockenheit auf Wälder auswirkt. Und ein Forschungsergebnis ist erstaunlicherweise, finde ich eigentlich, dass Wälder unter Trockenstress noch mehr dieser flüchtigen Teilchen ausstoßen. Das heißt, sie riechen intensiver, sie stoßen Duftstoffe aus. Und diesen Ausstoß von Duftstoffen, den macht diese Pünktchen-Animation sichtbar. Das heißt, wir stehen eigentlich in diesen Pünktchen und sehen, wie der Wald, man kann es so sagen, in Anführungsstrichen atmet. Also auch hier wieder eigentlich ein künstlerischer Versuch, das Leben des Waldes, was uns nicht in allen Details, nicht in der Tiefe mit unseren Sinnen zugänglich ist, nochmal zugänglich zu machen.
Was wir jedenfalls verstanden haben inzwischen ist, dass der Wald für uns sehr wichtig ist und dass wir eben auch Angst um den Wald haben, weil er zum Beispiel verbrennt oder verdurstet. Dieses Thema Waldangst, Waldlust ist auch eines, was Sie hier thematisieren. Das eine ist eben die Angst um den Wald, aber es gibt ja auch die Angst vor dem Wald. Was ist das für eine Angst?
Ja, schon seit Jahrhunderten und so auch ganz intensiv nochmal in der Romantik erzählen sich Menschen Geschichten über das, was im Wald lauert, passiert, vielleicht auch was an Wunderbarem dort ist. Also der Wald ist für uns in unserem Kulturkreis also ganz stark aufgeladen mit bestimmten Mythen, Geschichten, Ängsten und ist vielleicht auch ein Schauplatz dieser Ängste. Und das hat sicherlich eine kulturelle Funktion, also dass einfach so bestimmte Ängste vor etwas Unkontrollierbarem, vor vielleicht auch vor dieser Lebendigkeit der Natur. Also die Romantiker schrieben ja auch schon aus Städten. Die Menschen lebten in Städten. Das hat ja alles Gründe. Das hat ja quasi für den Menschen ist es nicht so einfach, im Wald zu überleben. Evolutionär und so weiter wissen wir, wir kommen eher aus Savannen, Der Wald ist für uns vielleicht auch eher so für einen dauerhaften Aufenthalt ein schwieriges Terrain. Und auch eines, wo man, glaube ich, bis heute sich nicht ganz wohl fühlt, wenn man da in Gebiete gerät, wo kein Handyempfang ist, obwohl man weiß, man ist eigentlich nur einen Kilometer oder zwei von der nächsten Siedlung entfernt, aber es ist erstmal ein bisschen ungemütlich. Und diese Ungemütlichkeit wird halt in vielen Geschichten und so auch in der Romantik, in den Märchen übersetzt in zum Beispiel Hexen oder den Eisenhans, also quasi so diese Geschichte von wilden Männern oder auch wilden Frauen, die schon seit dem Gilgamesch-Epos seit 2500 vor Christi eigentlich immer wieder durch die Geschichten geistert und so vielleicht diese Angst vor einer als selbstständig begriffenen und uns nicht per se wohlgesonnenen Natur verkörpert. Und das ist auch ein Teil der Ausstellung, den wir da aber auch mit wieder ins Wunderbare verfolgen, weil nicht alles, was im Wald lauert, auch in den Geschichten, ist immer böse. Es gibt dort natürlich auch die helfenden, guten Wesen. Und das ist, glaube ich, genau diese Ambivalenz, die wir mit dem Wald so verbinden. Einerseits eine Sehnsucht, etwas Wunderbares, aber immer auch etwas, was uns vielleicht beunruhigt.
Ganz viele Aspekte von Wald, ganz viele Möglichkeiten, sich dem Wald zu nähern, kann man bei Ihnen im Museum sehen. Was haben Sie in der Beschäftigung mit Wäldern dazugelernt? Was war so Ihr Aha-Moment?
Also erstens hätte ich es überhaupt nicht erwartet, dass in der Romantik ein solch progressives Verständnis eigentlich von Natur schon zu finden ist. Das war für mich eine Überraschung. Also ich habe mit der Romantik eigentlich eher idyllische Waldlandschaften verbunden, bevor wir dieses Projekt gemacht haben. Und dass diese Fragestellungen, die uns heute umtreiben, also wie wir mit Natur umgehen, wie wir ihr begegnen, wie wir das Netzwerk des Lebens ergründen können, wie wir uns darin positionieren, dass diese Frage eigentlich schon vor ungefähr 200 Jahren mit der Romantik begann, das finde ich hochinteressant. Und da waren vor allen Dingen die Texte von Bettina von Arnim für mich unheimliche Aha-Momente. Also weil so pointiert, so experimentell, auch so freudig mit Sprache ergründend, wie wir uns diese Natur als Gegenüber vorstellen können. Das war wirklich eine große Entdeckung und eine große Freude.
Katrin Meyer, Direktorin des Sinclair-Hauses, über die Ausstellung Wälder – von der Romantik in die Zukunft. Sie ist noch bis zum 11. August in Bad Homburg, aber auch im Deutschen Romantikmuseum und im Naturmuseum Senckenberg in Frankfurt zu sehen. Das war die Kultur über Wälder. Mein Name ist Juliane Orth.